Nun folgt der zweite Teil der Sendung über unseren Nachbarn Italien und über das deutsch-italienische Verstehen und Verständnis. Sie hören eine Aufzeichnung der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt vom 29. April 2018. Damals waren wir zu Gast im Italienischen Kulturinstitut in Köln.
Bentornati all'Istituto Italiano di Cultura di Colonia con la trasmissione Sonntagsspaziergang del Deutschlandfunk. Haben Sie verstanden, Herr Stopp?
Ja, naja, in etwa gerade Sonntagsspaziergang, bis dahin hat es schon gereicht. Das war meine Kollegin Christiana Coletti. Wir beide begleiten Sie heute noch bis 13 Uhr durch diese Sendung Sonntagsspaziergang. Das habe ich verstanden, aber Christiana, ist Ihnen etwas aufgefallen an mir?
Sie haben eine bunte Krawatte, ich sehe rot, grün, weiß.
Ja, sie ist nicht bunt, sondern es sind ihre Nationalfarben. Es sind die italienischen Nationalfarben. Ich bin hier der wohl wahrscheinlich am deutschesten gekleidete Mensch, denn Sie alle sind eine Spur legerer, natürlich wesentlich schicker. Vielleicht schon wieder ein nationales Klischee. Wir wollen nicht darauf herumreiten, sondern wir wollen heute dem Wesen und der Seele dieses Landes Italien ein wenig näher kommen. Und wir machen das, Christiana, natürlich auch auf musikalische Art und Weise.
Ja. Wir kommen wieder zu Flo, eine wunderbare Sängerin aus Neapel, zusammen mit Marcello Giannini. Sie singen jetzt ein neues Stück und ich möchte wissen, wie ist der Titel?
Qual è il titolo? Bellissima Presenza.
Bellissima Presenza bedeutet auf Deutsch sehr angenehme Erscheinung. Flo mit Bellissima Presenza.
Nel segno di una buona stella, l'anima patinata è la parte più vera di te. Tu che hai le gambe più lunghe non puoi mica ballare, a tempo di grazie le faremo sapere. Mon bijou, una moneta, un'opinione, la faccia giusta per ogni occasione fa il picco di share. Mentre a noi dicono buone notizie per lei, per quella cattedra vuota siete 3006. E la vie con sa, ah, ah, e con sa, s'en va, ah, ah, è n'attende qua, ah, ah, mon ami, moi je ne sais pas. La vie con sa, ah, ah, e con sa, s'en va, ah, ah, è n'attende qua, ah, ah, mon ami, moi je. Mon bijou, ho speso tutto in formazione, ho trascurato alimentazione e visibilità, e non un grande cognome, non un grande fratello, nel paese do sole tutti cantano azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, e la vie con sa, ah, ah, e con sa s'en va, ah, ah, Nathan de qua, ah, ah, mon ami, moi je. Je ne sais pas, la vie est comme ça, ah, ah, et comme ça, s'en va, ah, ah, n'attendez quoi, ah, ah, mon ami, mangez. La vie est comme ça, dis-moi come si fa senza congiuntivi a diventare una star. La via è bella, la fuga di cervelli che studiano un vaccino antistupidità. È un silicone atomico che in orbita profuma per le nostre inviate in diretta dalla Luna.
Vielen Dank. Vielen Dank. Da haben wir doch französische Anklänge gehört. Christiana, wissen Sie, warum das Französische sich findet in Ihrem Lied, in Flos Lied?
Ja, natürlich. Flo singt nicht nur auf Italienisch, Neapolitanisch, Sizilianisch, sondern Französisch, Spanisch, Portugiesisch.
Ja, dann fehlt ja nur noch der Kölner Dialekt. Das sehen wir dann ein andermal, wenn wir Sie vielleicht dann zu Karneval wieder einladen. Michael Braun, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei der politischen Lage in Italien. Ich zitiere Maurizio Crozza. Christiana, wer ist das?
Maurizio Crozza ist ein wunderbarer Komiker. Ich warte jede Woche auf seine Zuspitzung der italienischen Politik. Man kann richtig gut lachen bei ihm.
Okay, er hat es auch in die deutschen Zeitungen geschafft, eben mit diesem Satz. 60 Millionen sehen Mattarella zu, wie er versucht, einen LKW in die Lücke für einen Fiat Panda einzuparken.
Ich sehe drei Minderheiten, zwei von denen behaupten, sie seien die Mehrheit. Das ist die Mitte-Rechts-Allianz und das sind die Fünf Sterne, die natürlich schöne Resultate erreicht haben, aber sie gehören weiterhin zu den drei Minderheiten. Und keiner möchte so recht mit dem anderen. Deshalb.
Müssen wir uns denn speziell in Deutschland Sorgen machen, dass Italien womöglich dieses europäische Haus verlassen könnte?
Das glaube ich wiederum nicht, denn die Fünf Sterne zum Beispiel haben sich ja radikal neu positioniert. Die klar antieuropäisch aufgestellte Partei ist in Italien gegenwärtig nur noch die Lega Nord. Ich denke, allen oder fast allen ist klar, wenn sie anfangen zu zündeln, dann ist der Zinsabstand zu Deutschland ganz schnell wieder bei 6% und darauf hat keiner derer Lust, auch die dort Protest repräsentieren wollen.
Das Bild der Italiener drückt sich in Deutschland vor allem durch die Ergebnisse der Wahlen aus. Gibt es jenseits dieser politischen, sozialen Botschaft auch ein anderes Italien?
Selbstverständlich gibt es auch ein anderes Italien. Aber ich würde diese Resultate der Wahlen doch sehr ernst nehmen. Es steht nämlich für ein sehr schlecht gelauntes Italien. Und ich glaube, das ist vielen Deutschen gar nicht bewusst. Ich werde immer wieder gefragt, wie, die wählen die Fünf Sterne. Ja, kann man denn da so überrascht sein, wenn das Bruttoinlandsprodukt in 10 Jahren um 10% eingebrochen ist? Nicht nur das BIP, sondern auch die Einkommen der Menschen. Deutschland ist ein gut gelauntes Land und hat gar nicht richtig auf dem Schirm, dass es woanders ganz anders läuft. Und in Italien, kann man sagen, ist die große Mehrheit der Bevölkerung systematisch mittlerweile schlecht gelaunt. Und das heißt natürlich auch, man tendiert dahin, diejenigen zu wählen, die Protest repräsentieren, die ein radikales Veränderungsversprechen repräsentieren.
Wenn Sie sagen, schlecht gelaunt sei man dort, das passt so gar nicht in unser Klischeebild des ewig Fröhlichen. Wie fühlt sich denn Rom an, Ihre Stadt, wenn ich so sagen darf? Wie fühlt sich Rom an? Sie haben mal gesagt, Rom sei eine Stadt ohne Plan.
Ja, ist sie durchaus. Ich meine, wir sprechen einerseits über die ewigen Probleme der ewigen Stadt. Also, dass der Bus nicht kommt und wenn er kommt, dass er proppevoll ist. Viele Römer tun so, als sei das erst mit der neuen Bürgermeisterin eingezogen. Ich erinnere mich eigentlich immer nur an zu volle und nicht besonders pünktliche Busse. Andere Probleme sind durchaus neu. Also man merkt durchaus, auch da sind wiederum nicht bei der Natur des Italieners, sondern schlicht bei den leeren Kassen der Kommunen. Also dass mittlerweile die Schlaglöcher sich dann doch verdoppelt und verdreifacht haben und die Römer furchtbar darüber schimpfen. Das ist nicht nur politische Unfähigkeit, es ist schlicht die Tatsache, dass das Geld ausgegangen ist.
Haben Sie Initiativen beobachtet, die von dem Bürger selbst ergriffen werden?
Es gibt Stadtteilinitiativen, zum Beispiel Rom sauberer zu machen. Das ist ja ein zweiter Punkt neben den nicht funktionierenden öffentlichen Verkehrsmitteln, die nicht funktionierende Müllabfuhr und Stadtreinigung. Ein zweiter Punkt, der auch der Fünf-Sterne-Bürgermeisterin zum Wahlsieg verholfen hat. Und hier durchaus von unten sehen wir immer wieder Stadtteilinitiativen, gar nicht im Sinn des organisierten Vereins, sondern der Facebook-Gruppe, die sagen, Sonntag rücken wir aus und machen unser Viertel sauber. Das ist durchaus häufig zu beobachten.
Also wenn jemand sagt, und das muss eine ganz, ganz böse Zunge gewesen sein, die gesagt hat, Italien ist so schön, schade, dass dort Italiener leben. Was schleudern denn Sie dem zurück an den Kopf?
Naja, also ich glaube, ohne die Italiener wäre Italien nicht so schön. Also danke. Man kann das ja nun wirklich sehr schwer trennen. Das gilt für heute, das gilt für gestern, das gilt für die Jahrhunderte. Der Sinn für Ästhetik, den stellen heute ja immer noch Deutsche mit einem gewissen Neid fest. Und wenn es um Ästhetik geht, möchten die meisten Deutschen dann ja doch gern ein bisschen italienisch sein.
Ganz kurz, nachdem Sie sich mit Di Maio und so weiter und so fort beschäftigt haben, gibt es einen Ort, wo Sie hingehen, um einen Spaziergang zu machen, um zu entspannen?
Ein Ort in?
Rom.
In Rom, für mich gibt es direkt hinter dem Celio, mitten im Zentrum, Clivo Scauro heißt dieses kleine Sträßchen. Ein Sträßchen, das sehr zentral gelegen ist, an das sich dennoch kaum Touristen verirren. Da hat man römisches Mittelalter, man hat Antike. Dahin ziehe ich mich gerne zurück, weil man wirklich Rom in völliger Ruhe genießen kann.
Wir sehen, dass heute im Sonntagsspaziergang beide Aspekte, einmal eben das Organisatorische, eine Rolle spielt, auf der anderen Seite aber eben auch sehr stark das Emotionale. Und deswegen, Michael Braun, möchte ich Ihnen gerne vorstellen, Thomas de Padova. Er ist heute zu uns gekommen aus Berlin, geboren ist er in Neuwied am Rhein, Physik und Astronomie hat er studiert. Und da wird es schon interessant, in Bonn und in Bologna, da merkt man schon, dass beide Länder bei ihm eine große Rolle spielen und er wird uns auch erklären, warum das so ist. Es hat was mit Apulien zu tun, mit Mattinata, das spielt eine sehr große Rolle in Ihrem Leben, Thomas de Padova. Ich sage unseren Hörerinnen und Hörern gleich, Sie haben gerade vor kurzem ein Buch geschrieben, Nonna heißt das, und da müssen wir uns erstmal informieren, was bedeutet denn Nonna, wer oder was ist Nonna?
Ja, das ist die italienische Bezeichnung für die Großmutter, so wie man bei uns Oma sagt, sind in Italien alles die, ja, da heißen die Großmütter Nonna.
Erzählen Sie uns über Ihre Geschichte. Ihre Mutter ist Deutsche, Ihr Vater ist Italiener. Wie kommt es dazu?
Genau, ich bin ein Kind deutsch-italienischer Eltern und hier in Deutschland im Rheinland aufgewachsen. Und mein Vater ist mit uns, wie viele Italiener, jeden Sommer in dieses eine Dorf, sein Heimatdorf, gefahren, im Gargano, also im Norden Apuliens, wunderschön gelegen in den Olivenhainen, in einem Kalksteinmassiv, direkt dem Meer zugewandt, also wunderbare Farben, Gerüche und herrliche Strände, Felsen, die aus dem Meer herausragen. Also für mich der mit Abstand schönste Teil der italienischen Adriaküste.
Wenn Sie uns ein wenig auf einen Spaziergang mitnehmen in dieser Mattinata vom Dorf vielleicht zum Meer. Wir schließen alle die Augen, wir folgen Ihnen. Was sieht man, was riecht man, was spüren Sie?
Ja, also zunächst geht man durchs Unterdorf. Da stehen relativ viele kleine, geduckte Häuser, während Mattinata ansonsten an den Rändern sehr, sehr stark gewachsen ist in letzter Zeit. Man sieht hin und wieder Leute vor den Türen sitzen, Frauen, Männer, manchmal nur mit Unterhemden bekleidet, hier eine Pougainville, da eine Weinrebe. Dann geht man einen steilen Weg runter und muss die Landstraße überqueren, und ab da ist man dann mitten in den Olivenhainen, kommt bei einem Ziegenhirten vorbei, also der sich vor allen Dingen geruchsmäßig bemerkbar macht, einer der wenigen, die noch Tag für Tag mit dem Esel zur Arbeitsstelle gehen. Der jetzige ist, glaube ich, 28 Jahre alt, der Esel, den er hat. Also ich komme da auch immer vorbei. Und irgendwann kommt dann das Meer. Und da ändert sich dann alles, denn das Meer ist im Sommer bevölkert von Menschen mit Luftmatratzen, mit Plastik-LKWs. Da wird es dann laut, da knallen die Türen, da hört man Musik. Also erst ist es ganz still und dann taucht man plötzlich in diese Touristenwelt ein. Und
Um zurückzukommen auf Ihre Nonna, wenn Sie in Deutschland aufgewachsen sind, sind Sie da bestimmt in die Schule gegangen. Wie konnten Sie denn mit ihr reden?
Das war ein sehr, sehr langer Anlauf dahin. Ich konnte zunächst gar kein Italienisch. Mein Vater hat zu Hause kein Italienisch mit uns gesprochen, wie viele der damaligen sogenannten Gastarbeiter, die hier waren. Ich habe dann erst an der Universität Italienischkurse belegt, habe ein Jahr in Bologna studiert, aber auch das reichte noch nicht aus, um mit meiner Nonna zu sprechen, denn meine Nonna sprach nur in dem lokalen Dialekt und sie konnte es überhaupt nicht verstehen, dass ich sie nicht verstand, denn meine Nonna war Analphabetin, sie hat nie eine Schule besucht und wenn sie zu mir zum Beispiel sagte, a tutte vanne, und ich es nicht verstand, dann wiederholte sie einfach laut und schrill, a tutte vanne, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass das überall a tutte vanne heißt, dabei sagt man im Italienischen dappertutto, überall.
Und warum haben Sie Ihre Großmutter im Mittelpunkt Ihres Buches gestellt?
Ja, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu meiner Großmutter nach dem Tod meines Vaters aufgebaut und ich wollte diese Lebenswelt, die uns so völlig fremd ist, in diesem Buch bewahren. Meine Großmutter ist noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs in diesem Dorf aufgewachsen. Sie hat sehr lange auf dem Land gelebt, noch in einer Art Grotte und hat sehr viele Eigenheiten aus diesem bäuerlichen Leben mit in ihren Haushalt genommen. Zum Beispiel legte sie abends Streichhölzer unter ihr Kopfkissen, damit sie über Nacht nicht feucht werden. Das hatte ihr Vater als Angewohnheit mitgebracht. Meine Großmutter hatte keinen Wäscheständer vor dem Haus stehen, sondern eine Leine, die sie mit Astgabeln abspannt. Und diese Astgabeln, die gab es im Haus in allen möglichen Größen, mit denen zog sie sich die Socken aus oder benutzte sie für andere Dinge. Also diese uns sehr fremde Lebenswelt, die wollte ich in diesem Buch bewahren.
Thomas de Padova, Sie bleiben uns auch noch erhalten. Wir freuen uns, dass Sie berichten und so ehrlich auch erzählen über Ihr Verhältnis zu Ihrer Nonna. Man kann es nachlesen im Hansa Verlag Berlin entschieden. Lassen Sie uns aber wieder Musik hören. Die Auswanderer, wenn ich recht informiert bin, und Christiana würde mich sonst korrigieren, die Auswanderer auch aus Mattinata, die fuhren ja ab vom Hafen in Neapel, so ist es richtig. Genau. Und wie kann man sich das vorstellen beim Abschied? Die Männer fahren und die Frauen?
Und die Frauen werfen Blumen ins Wasser, ja, wie Sie erzählt haben. Und jetzt kommen wir zu unserem musikalischen Moment und da können wir uns diesen Abschied besser vorstellen. Flo, qual è la prossima canzone che ci canti?
Si titola Lusitania.
Der Titel ist Lusitania und das ist ein Lied von Flo. Es ist die Geschichte eines italienischen Auswanderers und gilt metaphorisch für das Schicksal vieler Emigranten heute. Eine Liebe, ein Abschied, das Versprechen eines Wiedersehens, eine Reise ins Offene, die mit einem Schiffbruch endet. Wenn das Wasser des Ozeans ihm, dem Emigranten, das Leben nimmt, denkt er an das Lächeln seiner Geliebten und glaubt, im Paradies zu sein. Flo mit Lusitania.
Lusitania lo sposo un salpo rotta verso l'Atlantico. A chi s'aiuta poi Dio l'aiuta, pure il destino a correggerlo. Nel domingo il barco partì, fazzoletti e campane a festa, sotto la linea marina sparì, solo cielo sopra la testa. Volta la poppa tra mille nodi, un nodo stretto fece alla sposa, le lasciò al dito il suo pegno d'amore, una promessa ed una rosa. Mari del sud,
bianche spirali di vite sommerse, tu, bianca conchiglia, bella e trasparente, che invano mi aspetti e forse non mi aspetti più. Sorte beffarda va di traverso, la lontananza è davvero vento, soffia la cenere, sveglia l'ardore di un fuoco impavido e peccatore. Il barco dondola come culla, in sogno lei si fece sirena, capelli trappola alga marina che si contorce tra spume e arena. Nel dormiveglia la pelle bruna, sotto le dita si immaginava, mentre la femmina come la luna un altro cielo ci illuminava. Mari del sud bagnano sponde di terre promesse, sempre più giù, dove più origini adesso finisce, tu perla tra i coralli, abisso misterioso, mi aspettasti a lungo e adesso non mi aspetti più. Barco lento, già stanco del mare, vide tempesta e tentò la fuga, finì schiacciato tra bere e affogare, il viaggio in cerca della fortuna. Mentre la prua discendeva all'abisso, pensando a lei accennò un sorriso, l'anima sua battezzata nel mare credette d'essere in paradiso. L'anima sua battezzata nel mare credette d'essere in paradiso.
Hallo Jana. Thomas de Padua weiterhin hier bei uns auf der Bühne im Theatersaal des Italienischen Kulturinstituts zu Köln. Hatte gerade schon gesagt, Physik und Astronomie hat er studiert. Er ist freier Wissenschaftspublizist, das Ganze schon seit 13 Jahren. 2010, schon eine Weile her, haben Sie geschrieben, das Weltgeheimnis Kepler, Galilei und die Vermessung des Himmels. Das war Wissenschaftsbuch des Jahres 2010. Was haben, Herr de Padua, die beiden miteinander zu tun? Kepler und Galilei. Der eine war in Prag, der andere in Venedig. Kannten die sich?
Sie kannten sich nur aus Briefen und es war vor allen Dingen der Deutsche, Johannes Kepler, der Galilei sehr, sehr offen gegenüber trat und immer wieder den Kontakt mit ihm herbeiwünschte. Aber Galilei hat zwar anfangs reagiert, aber er war von Beginn an sehr, sehr zurückhaltend und er wollte mit diesem übereifrigen Kepler zunächst nichts zu tun haben.
Der Kepler war übereifrig, die beiden waren ja aber im selben Bereich sozusagen wissenschaftlich unterwegs. Führen Sie uns in das Jahr 1609, in den August. Was passierte da?
Ja, im Jahr 1609 verbreitet sich in Italien die Kunde von einem neuen Vergrößerungsinstrument, das man in den Niederlanden erfunden hat. Übrigens ein Deutscher, der nach Middelburg gegangen war, und an einem Ort, an dem es venezianische Glasmacher gab, ein Vergrößerungsinstrument aus zwei Linsen entwickelt hat. Und diese Kunde verbreitet sich nun just an dem Ort Venedig, das ein Zentrum der europäischen Glasmacherindustrie war. Und nicht nur das, auch die Republik Venedig war natürlich sehr interessiert an einem Instrument, mit dem man feindliche Schiffe möglicherweise schon eher sehen kann als sie einen. Und an diesem Ort lebt nun Galileo Galilei, der als einer der wenigen Wissenschaftler seiner Zeit schon ein eigenes Labor hat, in dem er auch Handwerker beschäftigt. Und er hat ausgezeichnete Verbindungen zu dieser Handwerkszunft. Und ihm gelingt es, das erste Teleskop zu bauen, mit dem er dann zum Himmel schaut und Entdeckungen machte wie Mondgebirge, neue Monde, die um Jupiter kreisen. Das machte Galilei auf einen Schlag berühmt.
Ja, das muss ein gewaltiges Spektakel gewesen sein, damals in Venedig, wenn der da diese Apparatur aufbaut und guckt da in den Sternenhimmel. Das Ganze war ja dann praktisch auch, sagen wir mal, ein Nebenprodukt der damals stattfindenden Weltumsegelungen. Die haben übrigens auch, die Weltumsegler, damals das Rot mitgebracht. Ne? Die Kardinäle haben sich dann voll drauf eingestellt. Wie war das?
Ja, ja, sie haben das Rot mitgebracht von einer Laus wurde dieser Farbstoff gewonnen und daraufhin haben dann die Kardinäle auch ihre Farbe gewechselt, weil dieser Farbstoff plötzlich den Weltmarkt eroberte.
Sie haben uns gerade den Weg bereitet nach Venedig. Wir würden sehr gerne viel mehr erfahren über diesen, wie soll ich sagen, über diese Verständigung zwischen Kepler und Galilei. Es gab einen Briefwechsel, glaube ich, das schon. Ne?
Es gab auch später noch einen Briefwechsel, denn Johannes Kepler hat sofort auf diese neue Erfindung reagiert. Er war derjenige, der Galilei direkt ein Gutachten schrieb und Johannes Kepler hat als erster dann erklärt, wie ein solches Fernrohr überhaupt funktioniert. Er hat neue Fernrohre auf dem Papier in seinem Buch entworfen, unter anderem auch schon das Teleobjektiv, das wir heute benutzen. Und er hat als erster verstanden, dass das Bild auf unserer Netzhaut entsteht und nicht irgendwo in der Linse oder sonst wo im Auge. Also er hat auch seine eigene Kurzsichtigkeit erklären können.
Den zweiten Teil des Buches, das Weltgeheimnis, haben Sie Der Italiener und der Deutsche betitelt. Was wollten Sie mit diesem Titel akzentuieren? Die kulturellen Unterschiede auch?
Ich wollte nicht so sehr die kulturellen Unterschiede akzentuieren, sondern ich wollte, und das ist überhaupt ein Anliegen meiner wissenschaftshistorischen Bücher, ich möchte in diesen Büchern zeigen, dass Erfindungen in der Regel nicht in einem einzigen Land gemacht werden, sondern dass sie das Ergebnis sind einer großen kulturellen Zusammenarbeit in Europa. Ich glaube, mir fällt jetzt keine einzige größere Erfindung oder auch theoretische Entwicklung ein, die aus einem einzigen Land kommt, sondern es wird eine Idee hier geboren, dann entsteht ein erstes Instrument dort, ein Prototyp da und das Gerät, das dann später auf den Markt kommt, das entsteht wieder an einem dritten Ort. Und mein Anliegen ist es, diese kulturelle Vielfalt in Europa, die dazu beiträgt, sichtbar zu machen.
Also da haben wir ein Beispiel, ein lebendiges Beispiel, dass das zusammen immer mehr bringt, als nur die Summe von zwei Einzelnen. Und dieses lebt auch Dorothea van der Koolen, die ich herzlich begrüße. Die ist eigentlich gerade schon fast in Venedig, deswegen Venedig. Sie hat ihre Reise dorthin von Mainz unterbrochen, um heute hier bei uns zu sein. Dorothea van der Koolen ist Galeristin, sie ist Kuratorin. Ich glaube, wenn man zusammenzählt, mehr als 600 Ausstellungen weltweit haben sie bereits kuratiert. Und ihre Traumstadt ist Venedig. Auch dort haben sie eine Galerie, die heißt La Galleria. Das kann sogar ich, La Galleria. Frau van der Koolen, warum Venedig? Mainz ist doch auch schön.
Mainz ist auch schön, das stimmt. Und hat vieles mit Köln gemeinsam. Aber da das Thema jetzt Italien ist, reden wir über Italien. Also ich war eine Schülerin noch und war in meiner Schulzeit auch viel in Galerien unterwegs. Und eine der entscheidenden Tätigkeiten war der Aushilfe im deutsch-italienischen, in der deutsch-italienischen Vereinigung in der Westendgalerie in Frankfurt. Und dort lernte ich sehr viele italienische Künstler kennen und einer davon war Giuseppe Santomaso. Der lud mich nach Venedig ein, ich war damals so 18 ungefähr, und lud mich nach Venedig ein, ihn doch mal zu besuchen, denn er hätte sein Atelier ganz in der Nähe von der Peggy Guggenheim. Und ein paar Jahre später, inzwischen hatte ich meine eigene Galerie, mit 22 war ich zum ersten Mal in Venedig und war sofort verliebt in diese Stadt. Ein Fuß auf diesem Boden und verliebt. Hoffnungslos, bis jetzt.
Ist denn diese Liebe noch gewachsen oder sagen Sie, ja, wenn man das einmal gekostet hat, dann ist das Maximum erreicht?
Immer noch, immer noch. Sobald ich nach Venedig komme, bin ich glücklich. Es war damals so, dass Santomaso mich zum Essen einlud, zum Abendessen im Restaurant von dem Vittorio Careng, der früher der Sekretär von Peggy Guggenheim gewesen ist. Und ich saß mit diesen zwei älteren Herren zusammen. Also ich war so 22 und die waren so Mitte 60 oder so ungefähr. Und sie erzählten von der Biennale und von Peggy und den Ausstellungen. Und da bereits hatte ich den Traum, einmal möchte ich eine Galerie in Venedig haben. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, ich glaube 15 Jahre noch, aber dann 2001 konnte ich eröffnen.
Frau van der Kolen, stört es sich nicht, dass Venedig so überlaufen ist, dass die Touristen dort die Straßen verstopfen? Ist das nicht etwas, was der Kunst abträglich ist?
Also Venedig, muss man nun zunächst sagen, ist ja auf Schritt- und Trittkultur. Es ist wirklich, also jeden Blick, den man wirft auf ein Haus, eine Form oder so, jeder Schritt ist Kultur. Und für mich kommt ja noch zusammen, dass die alte Kultur sich mit der jüngsten, neuesten, allermodernsten Kultur mischt, wenn Biennale ist. Das ist ja sozusagen ein irrer Bogen von Kultur. Und jetzt die Touristen, um auf die Frage zu kommen, theoretisch sind Touristen ja zunächst mal Reisende, also Leute, die sich für ein anderes Land interessieren. Also natürlich verstopfen sie schon so das eine oder andere in Venedig, aber wir haben ja auch unsere eigenen Wege, wir können ja anders.
Eine Frage, Venedig gilt als sehr romantische Stadt, aber Sie leben dort, kennen auch andere Seiten, konkrete Aspekte. Was muss man wissen, wenn man Kunstwerke transportiert in Venedig?
Dass alles über das Wasser geht. Und selbst wenn es ein strahlend blauer Himmel ist und Sonnenschein und so weiter, müssen alle Kunstwerke wunderbar gesichert werden gegen Wasser, denn es gibt immer das Spritzwasser, das ja auch durch die Lagune entsteht. Also jetzt bin ich auf dem Weg nach Venedig. Heute Abend kommt ein Mitarbeiter mit einem kleinen LKW an und morgen hole ich mein kleines Bötchen raus. Das ist nur ganz klein, weil es nicht so viele Kunstwerke. Das ist nur 6,40 Meter, so ein italienischer San Perotta aus Holz mit einem kleinen 5-Cavalli-Motor. Und dann transportieren wir vom Tronchetto eben diese 5-6 Bilder, die mir noch fehlten für die Ausstellungen, in meinem kleinen Bötchen bis zur Galerie.
Dann können wir Sie nicht weiter aufhalten, dass wir ja rechtzeitig dann in Venedig sind. Vielleicht noch ganz, ganz kurz über diese Traumstadt Venedig. Ist so viel, so unendlich viel schon gesagt worden. Gibt es eigentlich etwas, wo Sie sagen, das ist das, was ich gar nicht sage, das behalte ich für mich. Okay, Sie würden es jetzt nicht sagen, wenn es so wäre. Aber in diesem Falle möchten wir das von Ihnen erpressen.
Nein, wir sind ja unter uns. Wir sind ja quasi eine geschlossene Gesellschaft. Aber nein, dieses Venedig hat was ganz Ungeheures und dieses Traumhaftes fängt damit an, dass man eben zum Beispiel kein Auto dort hat. Das verändert das Leben der Menschen ungeheuer, der Stress, einen Parkplatz zu finden, zu fahren, das fällt schon komplett weg und das verändert die Mentalität der Menschen. Man bewegt sich langsamer. Dann laufen ja alle über dieselben Straßen, egal ob alt, jung, krank, gesund, berühmt, unberühmt, der Müllmann und der Filmstar. Alle laufen über dieselben Straßen. Und das verändert auch die Mentalität der Menschen. Und was eben eine ganz große Rolle spielt für mich, ist, dass die Menschen, sie strahlen alle, sie sind alle glücklich. Und das spiegelt sich in dem eigenen Herzen wieder. Und dann ist man selber glücklich. Und das finde ich was Wunderbares.
Und Dorothea van der Kolen, sie strahlt genauso. Kein Wunder, sie ist heute Abend in Venedig, in ihrer Traumstadt. Wenn Sie etwas über sie wissen und erfahren wollen, im Chorus Verlag für Kunst und Wissenschaft, das ist ihre Gründung, gibt es viel zu sehen. Und sie hat auch eine Stiftung van der Kolen, Stiftung für Kunst und Wissenschaft. Also behalten Sie sie im Auge. Und wenn Sie in Venedig sind, La Galleria sei herzlich empfohlen. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Christiane, wir müssen schnell machen, es gibt Musik.
Ah, ja, wunderbar. Flo, qual è il titolo del prossimo brano?
Quale amore?
Welche Liebe oder ist das Liebe? Ist der Titel des neuen Stücks. Das ist ein poetisches Lied über eine Frau als Opfer von Männergewalt. Lieder bringen uns auch zum Nachdenken manchmal. Das Lied ist spontan entstanden, nachdem Flo die Worte der Mutter des Opfers gehört hat. Ich zitiere, meine Tochter ist nun gestorben, aber jetzt ist sie frei, jetzt ist sie im Wind. Flo, mit quale amore?
Pelle di pesca diventa di viola, ti ho dato un bacio e mi hai morsa. Mai fui toccata dal gambo, dal fiore, ma calci e pugni percossa. Ora che sto nella terra e vendetta di sdegno, la pena in sospeso, io che tremavo al suon dei tuoi passi da qui, non ne sento neanche il peso. Ma quale amore, 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 ti rompe le ossa a metà.
ma quale amore tra i pugni e tra i calci ti lascia per terra e poi se ne va. Chiesi carezze, un abbraccio mai dato, stretto che mi manco il fiato. Ama e possiedi, non darle catena, tranne se lei si dimena. Ma quale amore, l'amore, le mani al collo, nel sangue l'amore non c'è. Ma quale amore con il naso rotto che ti rompe i denti? Ma che amore è? Ma quale amore, 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 un segreto, un livido tra noi sarà? Ti giuro amore che l'ultima volta io muoio e l'ultima volta sarà. Bimbi capricciosi, eroi perdenti, mani pesanti, piccole menti, galli nel pollaio, colpevoli impuniti, uomini piccoli. Ma quale amore, 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 ti rompe le ossa a metà? Ma quale amore tra i pugni e tra i calci ti lascia per terra e poi se ne va? Amore, 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 un segreto, un livido tra noi sarà. Ti giuro amore che l'ultima volta io muoio e l'ultima volta sarà. Ora che sto nelle stelle, nel vento, nessuna mano mi prende. Lascio la carne, il dolore e un'anima in pace a dormire tra le rose. Lascio la carne, il dolore e un'anima in pace a dormire tra le rose.
Loriana und Marcello. Jetzt wird es noch ein wenig kulinarisch. So ungefähr um 1900, da sah man die ersten Eiswagen in deutschen Städten. Und die Italiener, die das Eis zu den Deutschen brachten, die stammten fast alle aus dem Zolldotal in den Dolomiten. Die erste Eisdiele übrigens, die es in Deutschland überhaupt gab, die gibt es heute noch, und zwar in Düsseldorf-Pempelfort, so heißt das, ein Stadtteil der Stadt Düsseldorf. Jetzt haben wir aber die Freude, dass wir hier bei uns haben Giovanni Sagui. Er betreibt mit seiner Mutter Lydia und mit seiner Frau Angela eine alteingesessene Eisdiele in Odenkirchen, das ist ganz in der Nähe von Mönchengladbach, da machen sie das, und zwar seit 1894. Damals kamen die ersten aus ihrer Familie, Herr Sagui, nach Deutschland. Aber das war bei ihren Vorfahren nicht so, dass die nach Deutschland gegangen sind und da sind sie geblieben, sondern sie pendeln immer hin und her.
Ja, guten Tag. Man durfte damals nur 3 Monate pro Stadt bleiben, und es waren 3 verschiedene Geschwister von uns, und sobald die Ware aus war, man musste dann in eine andere Stadt gehen, und wurden einmal immer 3 Monate gemacht, 3, 6, 9, und 3 Monate wurde man wieder nach Hause gegangen.
Und Ihre Heimat heißt Zoppé?
Zoppé di Cadore, 1500 Meter hoch in die Gebirge, wo sehr viel schneit auch.
Das ist kein Wunder, denn über Ihnen thront ein ganz berühmter Berg.
Monte Pelmo, genau, 3100 und so 68 Meter.
Waren Sie mal oben?
Nee, ich habe mich noch nicht getraut.
Oh, ja, obwohl, das ist ja ewiges Eis da schon fast. Da könnten Sie ja womöglich noch was, was lernen. Wie sind denn da so die, Ihre Gefühle? Ich sehe nach den Geschmackstrends des Sommers 2018 Frage. Wo ist denn Ihre Seele zu Hause? Sie wohnen hier, Sie fahren immer zurück. Ihre Vorfahren mussten zurück, weil die Kühe auf die Weide gebracht werden mussten, weil Holz gehackt werden mussten. Wo ist Ihr Zuhause oder sind Sie gespalten?
Für mich ist beide das Gleiche, muss ich sagen. Ich bin zwar 10 Monate hier und 2 Monate da, weil im Winter man muss sich ein bisschen erholen für die nächste Saison. Außerdem, man muss auch sehen, wo man liegt. Der Platz ist nicht so groß. Man muss sich, wie gesagt, ein bisschen erholen. Ich bin hier im Kindergarten gewesen. Ich bin in Italien zur Schule. Und für mich sind beide gleich. Ist mir kein Problem.
Spielt eigentlich dieses Gelato in Italien selbst eine ähnliche Rolle wie bei uns hier in Deutschland? Wir sind ja, so wie die Sonne sich zeigt, ganz verrückt nach italienischem Eis.
Sag mal so, die Seite meiner Opa haben Eiscafé in Italien gehabt und die Seite meiner Oma haben das Eiscafé in Deutschland gehabt. Und deswegen ist das für uns kein Problem.
Wo fühlen Sie sich zu Hause? In Deutschland oder in Italien?
Wie gesagt, ist mir dasselbe. Ist mir kein Problem. Ist mir kein Problem. Natürlich, hier muss man arbeiten. In Italien habe ich ein bisschen frei. Das ist der Unterschied.
Ja, das ist gut, dass Sie hier sind. Es wird ja auch dann irgendwann wieder wärmer und wir können Ihr Eis dann genießen. Bleiben Sie noch ein wenig. Das heißt aber, das hatten Sie mir, glaube ich, gesagt, Ihre Mutter Lydia, die verliert jedes Mal Tränen, egal in welche Richtung es geht.
Das stimmt auch, das stimmt. Und das ist für mich auch manchmal.
Giovanni Sagui, gut, dass Sie da sind. Der italienische Generalkonsul Emilio Lolli hat gesagt, man kann Glück nicht kaufen, aber Eiscreme, das ist fast dasselbe. Das hat er gesagt. Wie ist das, Domenico Trovati, den wir hier begrüßen, wie ist das mit dem Wein? Domenico Trovato, Weinkenner, Sommelier, ist das auch eine Art italienisches Glück, der Wein, den Sie vor uns hier aufgebaut haben?
Also, ich mache diesen Beruf erst her mit viel, viel Liebe. Ich muss mich mit den Deutschen auch sehr bedanken, die mich die Gelegenheit gehabt habe und meine Ausbildung zum Marken. Ich habe auch viele von deutschen Weinbergen, ich habe auch in Weinbergen gearbeitet und ist auch mir eine Gelegenheit, so tolle Weine, die in Italien produzieren werden, hier in Deutschland zu präsentieren.
Was schmeckt man denn im italienischen Wein? Was ist denn da drin, was im Französischen oder gar im Deutschen nicht zu spüren ist?
Italien ist vielfältig. Wir haben schöne Berge, die Alpen, wir haben verschiedene Meere, über 4000 Küsten und über 22 Regionen wird in Italien Wein produziert. Und im Prinzip, also Italien ist ein Land, aber es ist fast, wenn 23 verschiedene kleine Länder sind. Jeder hat seine Kultur, sein Dialekt und seine kulinarische Spezialität, sein Wetter, sein Boden und seine autochthone Trauben.
Ja,
wir haben in Italien so viele einheimische Trauben. Die ganze Welt ist eigentlich ein bisschen neidisch auf unseren Weinbau.
sagt
nicht
Domenico Trovato.
Oder Pinot Noir oder Cabernet Sauvignon, aber wir haben schöne Sachen, wie ich heute auch gebracht habe. Ein Grillo aus Sizilien, wir haben Greco di Tufo aus Neapel, wo unsere Künstlerin Flo auch schön gesungen haben. Und die werden auch sehr tolle Weine auch produzieren in diesem Gebiet.
Und dann wir Deutsche, Entschuldigung, dann steht da ein Primitivo und dann sagen wir, nö, der ist uns zu billig, der kann nicht schmecken.
Genau,
Was ist der Irrtum dabei?
Ja, also Primitivo kommt erst aus Apulien. Ne? Das ist diese Region, wo diese Trauben kommen. Im Moment ist in die Mode, genauso wie auch Lugana-Weine. Und Primitivo, viele denken, das ist ein lateinisches Wort, ne? Aber mit dem Wein stimmt eigentlich nicht, weil der Primitivo heißt so, weil die Trauben reifen ein bisschen eher als die anderen. Und dann gibt es auch Negro Amaro und Bombino Nero und andere Trauben. Aber der Primitivo wird schon, würde sagen, ein paar Wochen vor gelesen.
Daher der Name.
Daher der Name.
Ne? Ah, okay. Jetzt wissen wir Bescheid und können es dann wirklich auch genießen.
Diese Trauben, manchmal sind auch über gereife Beeren, deswegen er leidet auch diese Frucht und diese Fülle. Oh. Und diese
Herr Sagui, uns läuft ja das Wasser im Mund zusammen. Herr Sagui, was ist gerade die Eisspezialität des Jahres? Woran basteln Sie?
Ja, im Moment haben wir so eine Sorte mit Walnuss, mit karamellisierte Feigen, die im Moment sehr gut läuft, würde ich sagen.
Wenn Sie übrigens das Buch von unserem Gast di Padua dann mal lesen, Nonna, da spielt das Zitroneneis eine Rolle. Das ist keine besonders schöne, aber lesen Sie es wirklich. Zitroneneis spielt eine rührende Rolle in diesem Buch, Nonna von di Padua. Christiane, wollen wir rasch noch Musik hören? Denn es gibt etwas in venezianischer Quatsch, in neapolitanischer Sprache.
Genau. Ich mache es jetzt kurz, kurz als geplant. Der Titel des Liedes ist Freve Crescenza. Ein neapolitanisches Begriff und bedeutet Fieber des Heranwachsen. Und das ist in einem archaischen Neapolitanischen geschrieben, das hat Flo geschrieben. Und wir versuchen durch den Klang zu verstehen, was das Lied uns sagen möchte. Freve Crescenza, Flo.
Che na lingua foresta musa che cosa pare per tus tena senga va foresta e arte negra guarda cupa tu sa ma spia con maiata zina tu cule braccia pa corre struia l'occhio sa coieta
Arire ne cose sa mova ne more, to faccio l'occhi sa muccia paura.
Niente, ma venga. Vita nascosta tu venga a cercare, suoni da sonno, poi non te la sarà nulla. Ma lascia, tenem, freve crescenza, creata di mezza tre arte di curiosa vita mia non ha riposa Iartă negra, guardă cupa dus, chiută, cercă, chiută, perdă. Zina tu cule, araccia, păcure, împietu, șoră, chiu putentă.
Rire ne cose, să movă ne mură, tu faci l'occhi, să mucea paură, șadă, șambandă.
Vida nascosta tu venga a cercare, suoni da sonno per non te lasciare amore. Giangana, tene, freve crescenza, tene, creata
tene. Der Schöpfer hat Italien nach Entwürfen von Michelangelo gemacht. Hat Mark Twain gesagt, ist nicht von uns. Und ich glaube, das hat sich bestätigt. Philipp Rösler spielt uns noch ein wenig Glück aus dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen, Christiana, dass Sie einen glücklichen Nachmittag verleben. Und wenn Sie an Glück denken, dass Sie an Italien denken.
Buona domenica a tutti.
Einen schönen Sonntag wünschen wir beide Ihnen. Das war der Sonntagsspaziergang aus Italien, wenn Sie so wollen, nächsten Sonntag wieder aus unserem Studio. Vielen Dank, Christiana Coletti. Vielen Dank, Philipp Rösler. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank, Publikum. Applaus